Blut ist der Transportstoff im Körper.
Ja klar, das ist sicher richtig. Aber es ist ganz sicher nicht alles. Was Blut medizinisch ist und was Blut sonst so alles sein kann, darum soll es in dieser Folge gehen. Und damit herzlich willkommen zu den Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Als Kind habe ich noch Blutsbrüderschaft bzw. in meinem Fall Blutsschwesternschaft geschlossen. Ich habe mir gemeinsam mit einer Freundin die Haut aufgeritzt. Dann haben wir die beiden blutenden Kleinstwunden aufeinander gehalten und so Blut ausgetauscht. Damit war lebenslange Freundschaft besiegelt. Woher wir das hatten, weiß ich nicht mehr. Ich vermute, dass es aus den Winnetou-Filmen stammte. Meine Töchter kennen diese Sitte, oder ist es eine Unsitte? Jedenfalls nicht mehr. Bevor wir Blut gleich mit der medizinisch-naturwissenschaftlichen Brille betrachten, fangen wir erst einmal im Mittelalter an. Damals herrschte ein blutmagisches Denken, wie Professor Dr. Ricarda Bauschke-Hartung erklärt hat. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Medievistik, also für ältere deutsche Literatur, und ich habe sie zunächst gefragt, welche Rolle Blut in der mittelalterlichen Literatur spielt.
Also einmal in der Fachliteratur, was Medizinwissen angeht, und in der schönen Literatur spielt es auch eine Rolle. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist Siegfried, der im Drachenblut badet, nachdem er den Drachen erlegt hat. Versteht er den Gesang der Waldvögel und die sagen ihm, dass er in dem Drachenblut, das sich so gesammelt hat, in einer Bodenhöhle sich baden soll und er wird dadurch unverwundbar, bis auf die eine Stelle, wo das Lindenblatt hinten auf seinen Rücken fällt und Hagen ihn dann erstechen kann. Das Nibelungenlied kommt ja aus der germanischen Heldensage, also hat das sowas Blutmagisches, was allerdings dann noch sehr archaisch ist. Und damit hängt auch die sogenannte Barprobe zusammen. Der ermordete Siegfried wird dann Kriemhild vor die Kemenate geworfen. Kriemhild lässt ihn aufbahren. Und als sein Mörder Hagen vorbeikommt, fangen Siegfrieds Wunden wieder an zu bluten, obwohl er tot ist. Das identifiziert Hagen als Mörder. Also das ist auch etwas sehr Archaisches, was dem Blut anhaftet.
Erklärt das Nibelungenlied, warum Drachenblut anders ist als Menschenblut oder Tierblut?
Überhaupt nicht. Das Ganze hängt damit zusammen, dass der Siegfried als Ausnahmefigur dargestellt werden soll und auch unverwundbar sein muss von der Handlung her. Und dann versucht man das zu rationalisieren. Und das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich. Man rationalisiert es über etwas, was eigentlich sich der Vernunft entzieht. Nämlich, dass so ein Tiermerkmal jetzt zur Unverwundbarkeit führt. Aber das hat man offensichtlich im Mittelalter akzeptiert. Mhm. Als etwas, was aus der Anderwelt kommt und was vielleicht, ja oder wahrscheinlich, auf der faktischen Ebene nicht wahr ist, aber was in mittelalterlicher Vorstellung wahrscheinlich ist. Also ja. die Idee, die dahinter steht, nämlich die Idee des Ausnahmehelden, die ist plausibel.
Ist er der Einzige, der in Drachenblut badet oder gibt es noch weitere?
Ich wüsste nicht, dass es noch andere Helden gibt, die in Drachenblut baden. Aber es gibt andere, die Blut brauchen, um geheilt zu werden. Aber dann sind wir sofort im christlichen Kontext.
Ja, was für Blut braucht man zum geheilt werden?
Ja.
Menschenblut oder Tierblut?
Menschenblut. Also es gibt diese kleine Erzählung von Hartmann von Aue, der arme Heinrich. Der ist an Lepra erkrankt, weil er alle Tugenden hat, aber nicht die Demut Gott gegenüber. Und ihm wird offenbart, dass er nur geheilt werden kann, wenn er das Blut einer Jungfrau bekommt, die sich auch freiwillig für ihn opfert. Und er zieht sich dann auf den Hof eines seiner Milchbauern zurück. Der Milchbauer hat eine sehr junge Tochter, die sehr affiziert ist von Heinrich und sich wohl auch ein bisschen in ihn verliebt. Und die sagt, sie will sich für ihn opfern. Und tatsächlich nimmt der Heinrich das Opfer an und zieht mit ihr nach Salerno, wo die medizinischen Koryphäen sitzen. Und dort soll sie ausgeweidet werden, also getötet werden, damit er dieses Blut bekommt. Und in dem Moment, wo das geschehen soll, schaut er in das Behandlungszimmer durch eine Ritze in der Wand und sieht ihre Schönheit und seine Hässlichkeit in Lepra und verzichtet auf das Opfer. Und sie ist erst sehr verärgert darüber. Sie hatte gehofft, dass sie sofort die Märtyrerkrone bekommt und ihrem schrecklichen weltlichen Leben als Bauerstochter entsagen kann. Aber er sagt, nein, du bist wunderschön, ich bin hässlich, das war eine Strafe Gottes und ich muss das akzeptieren. Und das ist der Grund dafür, dass Gott Gnade walten lässt und ihn dann heilt. Mhm. Also er musste im Prinzip annehmen, dass er so krank geworden ist. Er wird auch mit Hiob verglichen, der ja auch sein Schicksal sehr angenommen hat. Und auch da fragt man sich natürlich, wie soll das funktionieren, dass Blut einer Jungfrau gegeben wird, er darin badet und dann wird er von diesem Aussatz geheilt. Aber das wird auch gar nicht erklärt, weil die Geschichte, die dahinter steht, wahr ist. Nämlich, dass man sein Schicksal annehmen soll und dann eben ja sich Gottes Gnade anheimgibt, die, wenn man die richtige Einstellung hat, dann auch waltet. Also wenn wir Blut haben und so eine metaphysische Verbindung, dann ist es das Blut Christi.
Im Gral?
Ja.
Oder wo sonst noch?
Ja, im Gral. Wobei der Gral bei Wolfram von Eschenbach kein Kelch ist, sondern ein Stein. Also entweder er hat das Altfranzösische, auf dem sein Text fußt, falsch verstanden. Da war nämlich der Kelch mit Steinen verziert. Oder er wollte extra weg von dem Abendmahlskelch und hat darum im Parzival-Roman aus diesem Gefäß einen Stein gemacht. Aber in anderen Gralstraditionen, etwa bei Robert de Boron, da ist der Gral der Kelch, in dem Josef von Arimathea das Blut Christi am Kreuze aufgefangen hat.
Im Blut sahen die Menschen im Mittelalter also sehr viel mehr als nur den Transportstoff. Das Blut von anderen Menschen oder eben Drachen konnte schützen oder sogar unverwundbar machen und vielleicht auch Heilung bringen. Den kühlen, naturwissenschaftlichen Blick auf das Blut hat dagegen Dr. Johannes Fischer. Er leitet das Institut für Transplantationsdiagnostik und Zelltherapeutika und ist damit auch für die Blutbank des Universitätsklinikums Düsseldorf verantwortlich. Dort beschäftigt er sich ausschließlich mit dem Blut von Menschen. Aber auch das ist schon unterschiedlich genug, wie wir gleich hören werden.
Blut ist der Transportstoff im Körper, womit Sauerstoff, Nährstoffe, Immunzellen, Zellen, die für die Gerinnung, für den Blutpropf zuständig sind, verteilt werden und auch wieder abtransportiert werden, wenn es jetzt irgendwelche Abfallstoffe sind und Ähnliches.
Ja.
Und das Blut besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Wir unterscheiden einerseits das sogenannte Blutplasma, das ist die Flüssigkeit, in der die Zellen schwimmen. Dann ist der größte Anteil an Zellen, etwa die Hälfte vom Blut, das, was auch das Blut so rot färbt, sind Erythrozyten, rote Blutkörperchen. Die transportieren den Sauerstoff und ins Gewebe, in den Muskel oder ins Hirn, wo immer man den Sauerstoff braucht, und transportieren das CO2 ab, damit es in der Lunge wieder abgeatmet wird. Dann sind da ein kleiner Anteil drin, die weißen Blutkörperchen, die im Prinzip das Immunsystem darstellen, immunkompetente Zellen, die durch den Körper zirkulieren und dann entsprechend Immunabwehr machen können. Und dann gibt es noch die Blutplättchen, die sind für die Gerinnung zuständig. Das heißt, wenn man sich verletzt, sind die ersten, ersten aktiven Teile des Blutes, die dazu führen, dass eine Blutungsquelle geschlossen wird.
Also die dann quasi das bräunliche färben, wo man dann merkt, das wird aufzubluten. Und dann
der Blutschorf besteht zur Hälfte aus diesen Blutplättchen und zur anderen Hälfte aus Gerinnungsfaktoren, die im Plasma vorhanden sind.
Ja, und wie kann ich mir das vorstellen? Also, dass der Sauerstoff hin transportiert wird?
Aus der Lunge, kommt aus der Lunge.
Genau.
Und dann übers Herz, wird über die Arterien verteilt und kommt dann, geben die Erythrozyten im Gewebe, die sind ja hochverformbar, die können in die kleinsten Gefäße reingehen, diese Erythrozyten, dort geben sie den Sauerstoff ab und nehmen CO2 auf und gehen dann wieder über die Venen zurück zum Herzen und geben dann in der Lunge das CO2 ab und nehmen Sauerstoff auf.
Ja, gibt es das an jeder Stelle des Körpers ab? Also wird immer ein bisschen Sauerstoff abgegeben?
Ja, im Prinzip ja. Also wenn es schnell fließt durch die großen Gefäße in den Arterien, da ist nicht viel Zeit zum Abgeben. Aber wenn es dann in den kleinsten Gefäßen ist, das wird ja immer feiner, das Netzwerk der Gefäße, da ist auch durch die Verformung und andere Faktoren, dort gibt dann das Blut den Sauerstoff ab.
Ja, Sie haben gesagt, wenn es schnell fließt, wie schnell fließt es denn?
Das fließt mit Geschwindigkeiten, also direkt nach der Aortenklappe, also direkt, wenn es aus dem Herzen ausgepumpt wird, mit bis zu, ich schätze mal, 30 Stundenkilometer oder so.
Wow.
Richtig flott. Ist dann natürlich, wird dann natürlich, weil sich das immer weiter verzweigt, langsamer, aber das ist das, was sozusagen den Blutdruck ausmacht. Wir haben ja einen Blutdruck.
Ja, ja.
Und der wird vom Herzen erzeugt und der pumpt, der Blutdruck oder das Herz pumpt über das Druckgefälle, das in die, ins Gewebe, in die Gefäße rein.
Jetzt gibt's ja verschiedene Blutgruppen. Was unterscheidet die und warum ist das so?
Evolution. Evolution. Die Blutgruppen sind im Prinzip Merkmale, es sind Zuckermoleküle, die auf den Erythrozyten, auf den roten Blutkörperchen sitzen. Und das ist genetisch festgelegt, welche Blutgruppenmerkmale man hat. Und so ein bisschen auch davon abhängig, in welcher Weltregion ich aufgewachsen bin. Also zu welcher, was mein genetischer Hintergrund ist. Asiaten haben zum Beispiel andere Blutgruppen als Schwarzafrikaner, als wir hier in Westeuropa.
Ganz andere Blutgruppen oder ist die Verteilung nur ein Unterschied?
Die Verteilung ist anders und für manche Blutgruppenmerkmale, also es gibt ja nicht nur AB0, sondern auch andere, da ist es auch tatsächlich so, dass es ganz anders ist. Und das hängt damit zusammen, dass im Prinzip eine evolutionäre Selektion stattfindet für die Krankheiten, die in der Gegend häufig vorkommen. Als Beispiel ein Blutgruppenmerkmal, was jetzt nicht so bekannt ist, sogenannte Duffy-Blutgruppenmerkmal. Da hat man einen Vorteil, wenn man das nicht aufweist, dass man mit bestimmten Malaria-Erregern nicht infiziert werden kann, weil die Malaria über dieses Duffy-Merkmal in die Erythrozyten reingeht.
Ja.
Und deshalb hat man in Schwarzafrika, in Zonen, wo man eine hohe Malaria-Inzidenz hat, ganz viele, die kein Duffy-Merkmal aufweisen. Aber die Hauptblutgruppenmerkmale sind ja AB0. Mhm. Das ist so. Da entwickelt jeder im Laufe des ersten Lebensjahres Antikörper gegen die Blutgruppenmerkmale, die man nicht aufweist.
Und was hat es mit den Rhesusfaktoren auf sich? Also man hat ja mal A positiv oder
genau. Rhesus negativ. Also die Blutgruppenmerkmal AB0, die heißen übrigens AB. Ursprünglich wurde A, AB und AB entdeckt. Das ist einfach die Nomenklatur der Tabelle von Herrn Landsteiner gewesen. Und er hatte diese Kreuzreaktionen, positiven und negativen Reaktionen, im Prinzip als erstes entdeckt und damit Blutgruppen gleiche Transfusionen ermöglicht oder überhaupt Transfusionen ermöglicht. Und im weiteren Verlauf haben die ursprünglich bei Rhesusaffen, aber dann auch bei Menschen dieses Rhesusmerkmal gefunden. Und das ist ein weiteres Merkmal, was zwar jetzt nicht präformierte Antikörper macht, also aber wenn ich jetzt einen Rhesus-negativen Patienten habe und dem Rhesus-negatives Blut gebe, dann immunisiert er gegen Rhesus, gegen das Rhesus-Merkmal. Ne? Weil er das ja nicht kennt.
Ja.
Und diese Antikörper machen dann für die Transfusion halt Probleme, weil die dann auch zu Transfusionsreaktionen führen kann.
Und habe ich mich mit einer Mediävistin über Drachenblut unterhalten. Ja. Zu Drachenblut müssen Sie sich jetzt nicht äußern, keine Sorge. Aber wie ist es denn mit Tierblut? Ist das sehr verschieden vom menschlichen?
Von den grundsätzlichen Prinzipien nein. Es gibt also auch bei Tieren, bei Säugetieren Blutgruppen und weitere Blutgruppenmerkmale und Ähnliches. Allerdings sind die von ihren Oberflächenstrukturen und Eigenschaften nicht kompatibel mit Menschen. Führt also zu würde zu starken Transfusionsereignissen und Immunisierungen gegen alle möglichen Antigene führen.
Auch wenn unser aller Blut gleich ausschaut, ist es doch sehr verschieden. Und je nachdem, woher wir kommen, ist ein gewisser Schutz vor bestimmten Krankheiten schon ins Blut eingeschrieben. Blut in der Literatur, Blut in der Medizin, fehlen ganz klar noch die darstellenden Künste. Auf der Theaterbühne fasziniert Blut immer wieder, auch wenn wir alle längst wissen, dass es nur Theaterblut ist. Und Splatter-Movies, also Horrorfilme, in denen das Blut nur so spritzt, sind nach wie vor beliebt. Sie tragen ihren Namen vom englischen Wort to splatter, zu Deutsch spritzen. Und ich habe mich mit Professor Dr. Robin Curtis nicht nur, aber auch über diese Filme unterhalten. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Medien- und Kulturwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität. Und ich wollte zunächst wissen, warum die Darstellung von Blut in der Kunst so faszinierend ist.
Die Darstellung von Blut, glaube ich, ist auf zwei Ebenen faszinierend. Einerseits ist es vielleicht die Substanz im Körper von Wirbeltieren im Allgemeinen, die am ehesten für uns mit der Materialität des Lebens in Verbindung zu bringen ist. Das heißt also, wenn man von Blut spricht oder Blut sieht oder also die Abwesenheit von Blut wahrnimmt oder das Vorhandensein von Blut wahrnimmt, also es sagt eine ganze Menge aus, einfach über des Daseins. Aber als Zeichen, also gibt es eine andere Ebene, die vor allem im Film zur Geltung kommt. Das heißt, die Zeichenhaftigkeit von Blut wird sehr, sehr häufig in den Künsten im Allgemeinen hervorgehoben als ein Zeichen für die Grenzen des Lebens.
Jetzt galten ja Splatter-Movies lange als Schund.
Genau.
Ist das immer noch so oder gibt es auch künstlerische Darstellungen in Splatter-Movies?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also Splatter-Filme sind in Deutschland ganz besonders verpönt gewesen. In Europa könnte man sagen. Das heißt, also Splatter-Filme haben eine ganz besondere Geschichte in der Bundesrepublik. Wobei ich total spannend finde, wie sehr Gewaltverherrlichung oder auch Gewaltverharmlosung völlig ohne das Zeigen von Blutes stattfinden kann und wie wenig das Beachtung findet bei sogenannten Verbotsfilmen oder Verbotswerke. Beispielsweise vergleichen wir vielleicht also die billig gemachte sogenannte Splatterfilme aus Italien zum Beispiel der 70er, 80er Jahren mit so etwas wie Game of Thrones, wo Vergewaltigung einfach, also fast bei jeder Folge vorkam und womöglich mit wenig Blut gezeigt wurde, dennoch also durchaus, könnte man sagen, eine Gewaltverherrlichung oder Verharmlosung war.
Das heißt, wir hängen uns so ein bisschen an dem Blut auf und man stellt Gewalt aber oft ganz anders dar.
Ja, das ist es genau. Und also Sie haben es auch schon erwähnt, also manchmal ist also auch die Auseinandersetzung mit Blut im Film oder auch in Performance Art ein Verweis auf etwas, was also einerseits gar nicht eine Gewaltverherrlichung ist, sondern einfach ein Verweis auf die Materialität des Körpers einerseits. Also in Performance Art ist das ganz häufig der Fall. Aber wenn man an Splatter-Filme denkt, dann ist es sehr oft also sowas wie ein in Anführungsstrichen, eine Präsentation in Anführungsstrichen, eine Ironie, eine Auseinandersetzung mit den Grenzen des Geschmacks sozusagen. Gleichzeitig, diese Filme arbeiten sehr häufig mit sehr billigen Produktionsmitteln, also mit kleinen Budgets und sind in ihrer Darstellung transparent, könnte man sagen. Das heißt also, die sind oft schwer ernst zu nehmen, beziehungsweise so grotesk, dass man gleichzeitig lacht und ein bisschen schockiert ist.
Ja, kann man sagen, dass die professionell gemachten Hollywood-Filme Blut so professionell zeigen, dass es schlimmer wirkt als in billig gemachten Splatter-Movies, wo jeder sieht, dass es Ketchup mit ein bisschen Wasser drin ist?
Genau so ist es also für mich gewesen. Das heißt also, ich musste gestehen, ich bin eigentlich relativ hart im Nehmen, könnte man sagen, bei den billigen Produktionen. Das heißt, ich lache mit und ich habe selbst eine Grenze des Erträglichen bei einem Hollywood-Film erlebt, wo die Grausamkeit des Films, ein Horrorfilm, für mich einfach eine Grenze überschritten hat. Vielleicht, weil die Produktion so teuer war, dass es schwer war, diese Art von Distanz bei der Rezeption herzustellen. Das heißt, die Distanz durch die billige Herstellung ist auch sowas wie ein Schutz vor der Wahrnehmung von tatsächlichen Gewalt. Insofern finde ich Splatterfilme sehr, sehr komplex als Objekte, gerade in der Rezeption.
Ja, jetzt hatten Sie gerade betont, dass das in Deutschland so ist. Das bringt mich zu der Frage, ist die Darstellung von Blut oder die Freude an der Darstellung von Blut kulturübergreifend?
Also man würde annehmen, dass die Signifikanz von Blut kulturübergreifend sein müsste, wenn man meinen wollte, dass die Materialität des Körpers immer mitschwingt. Das heißt, die Fleischlichkeit des Körpers einfach in dem Moment angesprochen wird. Gleichzeitig sind die Verbote im filmischen Bereich sehr kulturspezifisch. Das ist eine sehr interessante Sache, wie sehr das in Deutschland in, sagen wir mal, die letzte Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zum heißen Thema wurde. Also einfach auch als Thema in den Medien, ja. Auch bei Videospielen. Das heißt also, dass man besondere Aufmerksamkeit hatte für diese Thematik und andere Themen, wo es sich um Gewalt handelt, weniger besprochen hat.
Jetzt haben wir ja Blut im Film, Sie haben auch gerade erwähnt, im Computerspiel. Wie ist es denn mit Hörspielen? Kann man auch Blut in Hörspielen hören?
Ganz bestimmt. Also man würde auch merken, würde man Horrorfilme nur zuhören, wie sehr die Effekte, die mit Ekel und Schock zu tun haben, auf der Ebene des Tons gestaltet werden. Das heißt, wie sehr das Klebrige, Nasse, das, was durch die Geräusche im Film vermittelt wird, über die Anwesenheit von Blut, wie sehr das wirkt. Das heißt, im Hörspiel könnte man durchaus dies hervorheben. Also sicher sehr, sehr wirkungsvoll.
Blut kann man also sehen und hören und riechen. Seine Anwesenheit wie auch seine Abwesenheit können für Grusel sorgen. Und während im Mittelalter noch ein blutmagisches Denken üblich war und Mediziner mit Drachen- oder Jungfrauenblut arbeiteten, wissen wir heute ganz genau, wie Blut zusammengesetzt ist. Und wie perfekt es für die Region, aus der wir vielleicht kommen, abgestimmt ist. Damit endet die zweite Folge unserer Zuckerschoten. In der übernächsten Woche geht es um das Modell, wohlgemerkt nicht um das Model. Dann fragen wir zum Beispiel, wann Tiere Modellorganismen für Menschen sein können. Und wie man sich in Zeiten lange vor Social Media eigentlich Rollenmodelle gesucht hat.